Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt sie Christina Frank. Es sind inzwischen mehr als 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus vergangen. Jene Menschen, die in dieser Zeit rassistischer Verfolgung und antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt waren, sind heute in hohem Alter. Viele von ihnen haben große Teile der Familie verloren, einige überlebten Konzentrationslager, andere überlebten im Versteck oder im Exil. Wie viele hochaltrige Personen haben sie einen hohen medizinischen und pflegerischen, aber insbesondere auch psychosozialen Versorgungsbedarf? Das Thema der heutigen Sendung lautet Traumabearbeitung am Lebensende, wenn hochaltrige Überlebende der Shoah in Psychotherapie kommen. Darüber sprechen wir heute mit Primar Dr. Klaus Mihacek. Er ist Psychiater und ärztlicher Leiter des psychosozialen Zentrums ESRA in Wien. ESRA bedeutet auf Hebräisch Hilfe. Die Einrichtung mit rund 70 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurde im Jahr 1994 gegründet, mit dem Ziel der psychosozialen Versorgung von NS-Überlebenden, jüdischen Migrantinnen und Migranten und der jüdischen Bevölkerung Wiens. Aufgrund der umfassenden Kompetenz im Traumabereich sind darüber hinaus Kooperationen mit psychosozialen Einrichtungen mit Schwerpunkt Flucht und Asyl entstanden. Herr Dr. Mihacek, das Ende des Zweiten Weltkrieges war 1945. Wie ist es überlebenden Personen direkt nach Ende des Krieges in Österreich ergangen?
Ja, also 1945 mit Ende sozusagen dieses Regimes gab es eben sehr viele Menschen, die eben emigrieren mussten beziehungsweise Überlebende von KZs waren oder im Versteck gelebt haben. Und überlebt haben. Und die haben natürlich gehofft, dass sie nach Ende eben des Krieges aufgenommen werden und dass sie sozusagen aber auch ihr Leid anerkannt wird. Und leider ist genau das Gegenteil in Österreich passiert. Leider ist es so, dass eben diejenigen weiterhin diskriminiert worden sind. Im Gegenteil, sie wurden sehr, sehr unwillkommen von der Bevölkerung empfangen. Und wir haben nicht einmal gehört, dass Menschen, die eben damals dann zum Beispiel am Südbahnhof angekommen sind, hören mussten, na, schade, dass sie euch nicht auch vergast haben. Und das ist natürlich etwas, was für die Überlebenden extremst wieder traumatisierend war. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, hauptsächlich von einem Psychiater aus Holland, dem Hans Keilson, der eben den Begriff der sequentiellen Traumatisierung eingeführt hat. Und das ist ein Begriff, wo es darum geht, dass die Traumatisierung oder die Phasen der Verfolgung sozusagen in Abschnitten erfolgt. Die erste Phase wäre eine Phase, wo sozusagen sich in der Umgebung schon alles ändert aufgrund dieser politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Minderheiten werden schon diskriminiert, ausgeschlossen vom sozialen und gesellschaftlichen Leben bis hin dann zur Verfolgung. Und die zweite Phase ist dann die Phase der Verfolgung schlechthin, also die Phase, wo Menschen ins KZ kamen, dort eben ihre schrecklichen Erlebnisse hatten, aber auch im Versteck waren oder eben emigrieren mussten. Und man sollte eben jetzt aus der Traumaforschung meinen, dass das die schlimmste Phase ist. Es ist natürlich eine extrem schlimme Phase, aber noch schlimmer ist sozusagen die Phase der Rückkehr, wenn sozusagen die Verfolgung aufhört und wenn man dann nicht von der Gesellschaft aufgenommen wird. Und das ist dann besonders erschütternd und das ist etwas, womit alle unsere Überlebenden, die wir hier betreut haben, zu kämpfen hatten. Nämlich das Gefühl, wir sind nach wie vor nicht willkommen und vor allem, und das ist jetzt wieder sozusagen die politische Entwicklung eben seit 1945, vor allem hat die Politik auch nichts getan, um denen die Anerkennung und auch Wiedergutmachung bzw. Entschädigungsansprüche zu verhelfen. Das ist etwas, was natürlich immer wieder auch Thema in unseren Therapien hier war.
Jetzt sind wir bereits mitten in das Thema eingestiegen. Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, was ein psychisches Trauma ist und welche Folgewirkungen es gibt?
Trauma ist ein unvorbereitetes und plötzlich hereinbrechendes Ereignis, wo die Bewältigungsstrategien bei Menschen, um solche Ereignisse verarbeiten zu können, das übersteigt sozusagen die sogenannten Coping-Mechanismen, nicht? Normalerweise, wenn eine Gefahr besteht, reagiert der Mensch mit Fight oder Flight, also mit Kampf oder Flucht. Und das ist sozusagen bei Menschen, die eben plötzlich gefangen genommen werden, gefoltert werden etc. oder eben ins Gefängnis gesteckt werden, etc. nicht mehr möglich. Das übersteigt dann sozusagen diese Bewältigungsmechanismen und hat dann eben zur Folge, dass es dann später, wenn sozusagen die Gefahr wieder vorbei ist, immer wieder vorkommen kann, dass es zu sogenannten Widerhallerinnerungen kommt, also sogenannten Flashbacks, die höchst unangenehm sind, weil der Patient oder derjenige, der das überlebt hat, sozusagen das Gefühl hat, er ist jetzt wieder in der gleichen Situation. Und diese Flashbacks oder auch dissoziativen Zustände, also die dissoziativen Zustände, ist so wie wenn man neben sich steht und das von außen beobachtet, sind äußerst unangenehm natürlich und werden ausgelöst meistens durch sogenannten Triggerreize. Das kann akustisch sein, das kann geruchsmäßig sein, das kann alles Mögliche sein, die wieder an das Trauma erinnern. Also zum Beispiel bei Überlebenden des NS-Regimes, also die sogenannte erste Generation, wie wir sie nennen, sind es zum Beispiel Züge gewesen, bellende Hunde, Menschen in Uniformen etc., die diese Nachhallerinnerungen wieder hervorrufen kann. Und ein Trauma, ein psychisches Trauma, äußert sich aber noch in anderen Formen, äußert sich in einem extremen Vermeidungsverhalten. Man meidet die Situation, die eben wieder an dieses Trauma erinnern können. Es äußert sich dann auch in Stimmungsschwankungen, zeitweise eben auch eine Übererregtheit bei einem gleichzeitigen Gefühl, sich wie gelähmt zu fühlen etc. Also es gibt sozusagen da viele Symptome der Traumafolgestörung, wie wir es nennen. Und wenn das sozusagen sich manifestiert und chronisch wird, dann wird es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das ist dann der Begriff PTSD, den man jetzt überall auch kennt.
Die Überlebenden sind heute hochaltrig. Uns würde interessieren, ob früher erlebte Traumatisierungen im Alter wieder an Bedeutung gewinnen.
Ja, leider ist es wirklich so, dass im Alter erstens das Langzeitgedächtnis wieder stärker wird und das Kurzzeitgedächtnis immer schwächer. Und dadurch eben kommen die Erinnerungen verstärkt wieder hoch. Zusätzlich ist es ja so, dass im Alter auch die körperliche Konstitution nachlässt. Man wird krank, man wird abhängig von eventuellen dann Pflegepersonen, man verliert seine Autonomie und man hat generell das Gefühl, man wird immer abhängiger von der Umgebung. Und genau dieses Gefühl haben die NS-Überlebenden ja zum Beispiel im KZ erlebt, wo sie in eine völlige Ausgeliefertheit und Abhängigkeit gekommen sind. Und dieses Gefühl triggert natürlich wieder sehr, sehr große Ängste und das Gefühl, eben wieder in dieser Situation wie damals zu sein. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, wenn es dann auch noch dazu kommt, dass es Auslösersituationen gibt oder beim Verlust eben von nahen Angehörigen, von Ehepartnern etc., dann kann es natürlich wieder zu diesen Erinnerungen, verstärkten Auftreten von Erinnerungen kommen, bis hin auch zu einer Retraumatisierung, was wir in seltenen Fällen aber auch schon erlebt haben, wo der oder diejenige das Gefühl hat, oh Gott, er ist jetzt wieder genau in der gleichen Situation. Und das macht natürlich es besonders schwierig für diese Menschen, dann Hilfe anzunehmen oder sich betreuen zu lassen.
Für viele ältere Menschen bedeuten körperliche, psychische und kognitive Einschränkungen mittel- bis längerfristig den Umzug in ein Altersheim, vor allem dann, wenn die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann. Wie ergeht es den hochaltrigen Überlebenden bei diesem Schritt?
Es ist so, dass natürlich dieser Schritt in ein Pflegeheim für die meisten ein enorm schwieriger ist. Und wir haben das Glück, dass es ein jüdisches Altersheim gibt, das Maimonides-Zentrum, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, beziehungsweise wo wir dort auch einen Konsiliar-Liaison-Dienst, also einen Verbindungsdienst haben, wo vor Ort Mitarbeiter von ESRA, also eine Psychiaterin, eine Krankenschwester, eine Psychotherapeutin und ein Neurologe, die Bedürfnisse dieser speziellen Gruppe von Menschen wahrnehmen. Und um diesen Übergang auch zu erleichtern, ist es so, dass wir auch meistens eine Phase davor einführen, nämlich dass man sagt, die gehen eine Zeit lang in die dortige Tagesstätte, lernen so das Haus kennen und erst dann findet die Übersiedlung statt. Und das ist etwas, was dann einen sanfteren Übergang gewährleistet für diese Menschen. Das Pflegepersonal dort im Maimonides-Zentrum ist natürlich auch dementsprechend geschult, erstens mit historischem Wissen und auch dem Wissen, was Traumatisierung bedeutet und was sozusagen die Auslöserfaktoren sein können.
Joy won't come easily to me. Joy comes from beyond. Joy comes from a pure place, and these days it seems to come around.
Ich möchte meine nächste Frage mit einem Zitat von Elfriede Gerstl einleiten. Frau Gerstl war Lyrikerin, wurde 1932 in Wien in eine jüdische Familie geboren und überlebte die Shoah im Versteck in Wien. Über die Zeit nach 1945 sagt sie: Das ist ja sehr unangenehm und selbstquälerisch, sich überhaupt an diese Zeit, an die ganze Situation zu erinnern. Das würde wirklich eine Analyse brauchen. Und das habe ich mir halt immer erspart. Aber ich habe es in einigen Fällen aufgeschrieben, aber nicht so ausführlich, wie ich könnte. Ich glaube, die Opfer haben als Einzige das Recht zu vergessen. Aus welchen Gründen würden Sie denn jetzt sagen, kommen ältere Überlebende und entscheiden sich gegen das Vergessen und für das Sprechen im Rahmen einer Psychotherapie?
Es ist so, dass natürlich die schon vorhin erwähnten Traumafolgestörungen diese Menschen eben dazu bringen, dass sie das Gefühl haben, ja, sie möchten noch vor ihrem Lebensende darüber reden, was ihnen angetan worden ist, auch im Hinblick auf die Nachfolgegenerationen und dass die Nachfolgegenerationen daraus sozusagen auch etwas lernen über politische Entwicklungen und wozu das führen kann. Das ist so mal der eine Punkt. Der zweite Punkt aber ist schon so, dass oft die Anlassthematik, warum jemand jetzt eine Gesprächstherapie ist, oft nicht jetzt vordergründig eben um die Aufarbeitung der Erlebnisse ist, sondern eben, wie gehe ich jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation mit meinem Alltag um und wie bewältige ich den mit zunehmendem Alter und mit dem sich aufdrängenden Erinnerungen, die immer wieder kommen, nicht? Also weil vergessen kann keiner. Ja, also es ist sozusagen eine Illusion, dass jemand, der das überlebt hat, jemals vergessen kann. Aber er kann lernen, damit umzugehen, das in sein Leben zu integrieren und eventuell sogar eine Sinnfindung darüber zu geben. Also Stichwort Zeitzeugenschaft, nicht? Viele der NS-Überlebenden gingen in Schulen und haben dort Vorträge gehalten, um eben die Nachfolgegenerationen zu warnen. Und andere haben Bücher geschrieben oder haben das anders künstlerisch umgesetzt etc. So, sozusagen ein Ziel eben einer Therapie mit einem Überlebenden war immer wieder auch, gibt es eine Sinnfindung und lässt sich das sozusagen auch für eine Nachfolgegeneration eben sinnvoll weitergeben. Ja? Also Stichwort zum Beispiel Enkelkinder, nicht? Bei der zweiten Generation, also bei den Kindern der Überleben, ist es wieder was ganz anderes. Ja, und jetzt ist es so, dass ESRA anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 2014 auch eine Studie gemacht hat, wo es darum ging zu schauen, was von unseren Angeboten in ESRA wurde von den Überlebenden am besten angenommen und was ist ihnen sozusagen, was hat ihnen am meisten geholfen. Wir haben eine sowohl qualitative wie auch eine quantitative Studie gemacht. Quantitativ, indem wir fast 2000 eben Betreuungsgeschichten angeschaut haben und dann haben wir auch noch mit einigen aus der ersten Generation Interviews geführt und erstaunlicherweise kam sehr, sehr deutlich heraus, dass die Anlassproblematik oder warum jemand zu ESRA kommen nie sozusagen die Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte war, sondern medizinische, soziale, sozialarbeiterische eben Bedürfnisse und anhand sozusagen dieser Schiene, die dann gelegt worden ist und dem Bewusstsein, okay, ESRA ist ein Ort, wo wir anerkannt werden, wo man ein historisches und politisches Wissen hat und wo man weiß, wie man Trauma behandelt. Das war für die Wichtigsten, warum sie gekommen sind und überhaupt unsere Angebote angenommen haben. Und erst dann, wenn eine gewisse Form von Vertrauen entstanden ist, haben sie begonnen zu erzählen. Es gibt natürlich Einzelfälle, die von vornherein kommen und sagen, ich will das loswerden, aber das waren eher die Ausnahme. Und es war auch so, dass nicht die Anlassproblematik in Erinnerung geblieben ist bei den Interviews, sondern immer die erste Person, die mit demjenigen geredet hat. Und wenn dieser erste Besuch positiv verlaufen ist, wenn derjenige, der Klient, der Patient das Gefühl bekommen hat, es wird Zeit genommen, er wird ernst genommen, er wird nicht in Frage gestellt, dann hat sich sozusagen ein, man muss sagen, Arbeitsbündnis ergeben, das dann auch wirklich oft bis zum Tod derjenigen Person angehalten hat. Und wir haben hier auch eine Regel, dass wir jeden begleiten, solange es will, der eben Überlebender des NS-Regimes ist. Also wirklich auch bis zum Tod. Also es ist sozusagen dann oft auch eine Begleitung eben in der letzten Lebensphase jedes Einzelnen.
Können Sie uns in anonymisierter Weise über eine Person, ihre Biografie und die Arbeit mit dieser berichten?
Sie wissen, dass es den Nationalfonds gibt, nicht? Der für die Entschädigungsansprüche eben zuständig war. Und deren Mitarbeiterinnen dort sind sehr gut auch geschult worden und die haben sozusagen immer wieder erlebt, dass Menschen, die eben für ihre Ansprüche dort ihre Geschichte präsentieren müssten, anhand der Bilder, die vielleicht gefunden worden sind oder anhand eben der Abwicklung eben dieser Geschichten, damit die Entschädigungsansprüche und damit sie sozusagen als Anführungszeichen Überlebende des NS galten, mussten sie ihre Geschichte erleben. Und da kam es nicht einmal vor, dass wir dann einen Anruf hier bekamen und gesagt haben, ja, jetzt kommt Herr oder Frau so und so, die ist gerade zusammengebrochen, weil sie eben gerade erfahren hat, dass zum Beispiel auch ihr Bruder ermordet worden ist. Und da fällt mir ein Herr ein, der jüdischer Abstammung war, sich aber immer als Sozialist deklariert hat und nie als Jude, sondern immer als Sozialist. Dadurch natürlich im KZ war, sowohl in Mauthausen wie auch in anderen KZs. Und derjenige hat eben beim Nationalfonds ein Bild gesehen von seinem Bruder, der eben ermordet worden ist. Und er wusste bis dahin nicht, dass dieser Bruder nicht mehr lebt. Er hat gedacht, er ist irgendwie verschollen und ist eben zusammengebrochen und kam direkt hierher. Und den habe dann ich persönlich über Jahre begleitet, habe auch dann seine Frau kennengelernt und habe sozusagen seine ganze Lebensgeschichte mit ihm durchgegangen. Und es war wirklich erstaunlich, welchen Überlebenswillen dieser Mann hatte und wie gut es dann auch war, sozusagen das in seinem Leben zu integrieren, dass er dann wirklich auch in die Schulen gegangen ist, dort sozusagen die politische Dimension dieser Zeit eben sichtbar gemacht hat und nie mitleidig oder selbstmitleidig war, sondern immer nach vorne geschaut hat. Und das ist eben einer der Patienten, der eben leider schon länger verstorben ist, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ja, weil er sozusagen diesen politischen Auftrag bis zu seinem Lebensende für sich als Ressource gesehen hat. Das ist bei vielen von den Überlebenden so gewesen, dass sie etwas gefunden haben, wo sie sagen, ja, das muss ich meiner Nachfolgegeneration weitergeben und dafür hat es gelohnt, das zu überleben.
Stichwort Nachfolgegeneration. Haben Sie in Ihrer Arbeit auch zu tun mit der zweiten, dritten und vielleicht sogar vierten Generation nach dem Holocaust?
Also vierte Generation eher nicht, aber zweite und dritte sehr wohl. Es gibt ja da auch schon sehr viele Untersuchungen, wie wirkt sich das Trauma der Eltern auf die zweite Generation aus. Und da gibt es einige Phänomene, die immer wieder zu bemerken sind, die aber natürlich nicht krankheitswertig sind. Also das kann man jetzt nicht sozusagen so postulieren. Diese Menschen haben ein extremes Verantwortungsbewusstsein für ihre Eltern. Alle schildern uns, dass sozusagen es hauptsächlich nur zwei Reaktionen in diesen Familien gegeben hat, wenn die Eltern zum Beispiel KZ-Überlebende waren. Das eine ist sozusagen das Schweigen darüber. Darum geht es, dass die Eltern nichts von ihren Erlebnissen den Kindern weitergeben wollen, weil sie Angst haben, sie sehr zu schädigen. Und die Kinder aber spüren, dass da etwas in der Biografie dieser Eltern gewesen sein muss, was schrecklich gewesen ist. Aber sie wagen nicht, diese Eltern zu fragen, weil sie fürchten, dass dann die Eltern noch mehr belastet sind oder zusammenbrechen könnten. Und das lässt sich oft in Familien bis zum Lebensende eben dieser ersten Generation beobachten. Oder es gibt dann die andere Reaktionsmöglichkeit, wo der Holocaust oder sozusagen das NS-Regimes von Anfang an immer präsent ist, ja, und wo auch darüber sehr, sehr viel geredet wird, was natürlich dann auch wieder vor allem negative Auswirkungen auf die zweite Generation hat, weil die natürlich eben mit diesem Wissen aufwachsen, weil sie auch dadurch extrem ängstlich oft werden, auch misstrauisch gegenüber der Gesellschaft und auch wieder das Bedürfnis haben, für die Eltern eine Wiedergutmachung zu machen. Und da ist es auch so, dass wir beobachtet haben, dass diese zweite Generation dann extrem lernbegierig ist, extrem erfolgreich sein muss, eben um den Eltern zu beweisen, ja, wir machen das wieder gut. Aber auch sie haben natürlich auch dann Probleme mit Ablösungstendenzen, was ja sozusagen im Laufe einer Entwicklung jedes einzelnen Menschen enorm wichtig ist, dass man sich ab der Pubertät sozusagen selbstständig wird und auch vom Elternhaus ein bisschen ablöst. Das findet dort viel, viel seltener statt. Und die dritte Generation, die ist natürlich insofern betroffen, dass die dann anfangen, die Fragen zu stellen. Die durchbrechen sozusagen in Familien, wo es diesen Pakt des Schweigens gibt, dieses Schweigen, und stellen den Großeltern sehr wohl ganz konkrete Fragen. Und das ist wahnsinnig befreiend für die Überlebenden, dass sie dann reden können und das ihren Enkelkindern erzählen können.
Um noch einmal zurückzukommen zur Psychotherapie mit Überlebenden. Sie haben vorhin schon angesprochen, was Psychotherapie für Überlebende leisten kann. Uns würde ebenso interessieren, wo die Grenzen von Psychotherapie mit hochaltrigen Überlebenden liegen.
Die Grenzen sind sicher dorthin, wo man über einen Patienten bestimmen will und wo man sozusagen zu direktiv arbeitet oder wo man den Überlebenden als hilflos und schwach und als Opfer betrachtet. Das ist etwas, was die Überlebenden sofort spüren und wo dann sozusagen sehr schnell ein Kontaktabbruch passiert. Ja. Man muss und soll, aber das ist generell in der Psychotherapie sowieso immer den Patienten, Klienten auf Augenhöhe betreffen und als Partner betrachten und nicht als Abhängigen. Also auch sozusagen, viele dieser Überlebenden haben ja zum Beispiel auch negative Erfahrungen mit Gesundheitseinrichtungen gemacht und speziell mit Ärzten, wie man weiß. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, sozusagen dieses Abhängigkeitsgefälle nie sichtbar zu machen oder nie spürbar zu machen, ja? Sozusagen wirklich den Patienten ernst zu nehmen, nicht in Frage zu stellen. Ja, und wenn das passiert, dann ist auch eine Offenheit möglich, auch von Seiten des Patienten. Vielleicht noch auch zur Ergänzung, was sozusagen auch, man darf einem Patienten, der eben traumatisiert ist, und das gilt jetzt auch wieder allgemein, nie hineintreiben, dass er jetzt erzählen muss, wenn er nicht will, über das Trauma. Ja. sondern es kommt immer darauf an, wann der Patient selber bereit ist, darüber zu reden. Also es, und auch jetzt generell bei unseren komplex traumatisierten Patienten, die wir ja jetzt hier betreuen, auch ist es so, dass wir am Anfang nie direkt an das Trauma sofort fragen im Erstgespräch, sondern das entwickelt sich dann natürlich erst im Laufe mehrerer Termine etc., dass man dann direkt in das Trauma hineingeht, sondern da geht es sozusagen, man weiß, es ist etwas Schreckliches passiert, aber sozusagen jetzt von Anfang an gleich zu sagen, ja, erzählen Sie mir jetzt, was Ihnen da konkret passiert ist, ist ein absolutes No-Go.
Um den Weg ins Heute zu ziehen, was können wir aus Ihrer Erfahrung in der Arbeit mit hochaltrigen Überlebenden der Shoah für das Heute lernen?
Also was sozusagen beeindruckend ist, wie viel Lebenswillen und Kraft viele dieser Überlebenden haben und wie wenig davon wirklich bitter geworden sind oder eben Menschen verachten oder nicht mehr. Das gibt es natürlich in Extremfällen immer wieder, dass die Schädigung so stark war, dass Menschen sich komplett von der Welt abwenden, ja. Aber im Prinzip haben wir fast von allen Überlebenden der ersten Generation unglaublich positive Lebenseinstellungen erlebt und waren schwer beeindruckt, welche Kraft und welche positive Lebenseinstellungen sie trotzdem sich bewahrt haben. Das ist so der eine Teil. Der zweite Teil ist sicherlich gesellschaftlich-politisch, dass man daraus lernen sollte immer wieder, wie schnell sich politische Verhältnisse in einem Land verändern können, wenn Minderheiten zu Zielgruppen werden, die ausgegrenzt werden sollen und diskriminiert werden sollen. Und das ist etwas, was in Zeiten wie diesen viele unserer Überlebenden immer wieder mit Besorgnis rückmelden, dass dieser Rechtsruck, der jetzt auf der ganzen Welt passiert, für sie Zeichen sind, wie es damals auch gewesen sein könnte. Und dass man das sehr schnell übersieht und dass sozusagen Ausgrenzungstendenzen, egal jetzt welcher Ethnie es sind, egal welcher Religion es sind, immer wieder eben dorthin führen können, wo wir schon einmal waren. Und das ist sozusagen etwas, was unsere Überlebenden uns immer wieder auch bestätigt haben.
Das war Freak Radio für heute. Das Interview führte Christina Frank, Technik Sandra Knopp. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Christina Frank. Золотая.